Ja, herzlich willkommen bei Offenbar. Ich habe die ganz große Freude, dass ich heute hier mit Rolf Hille sitzen darf. Rolf, einer der ganz großen bekannten Namen der evangelikalen Bewegung der letzten Jahrzehnte. Und ich habe mich etwas vorbereitet. Ich habe mal etwas gelesen über dich und war ganz überrascht. Ja, die Evangelikalen, das sagt mir ja oft, wenn die hören, jemand bringt unehelich ein Kind zur Welt, da rümpft man die Nase. Aber deine Mutter, die war selber unehelich, als du zur Welt gekommen bist. Sie hat dich alleine aufgezogen und trotzdem schwärmst du in den höchsten Tönen von ihr. Du hast sie mal Mutter Courage genannt. Was schätzt du so sehr an deiner Mutter?
Zunächst ganz herzlichen Dank für die Einladung hierher. Ich bin sehr gern gekommen und das ist eine tolle Chance mit Offenbar. Und wie ist es mit meiner Mutter? Meine Mutter ist vor 2 Jahren im Alter von 104 Jahren gestorben. Ui. Und ich bin geboren 1947, also in der Nachkriegszeit, wo natürlich auch vieles an Wirren gab in der Welt. Und dann war es so, dass meine Mutter auf dem Land bei Verwandten lebte, weil wir ausgebombt waren. Und da gab es eine ältere Tante, die meine Mutter beraten hat. Meine Mutter war in einer schweren Krise, weil ich todkrank war als Säugling und hat dann Gott ein Versprechen gegeben, dass, falls ich durchkomme, sie meinen Vater nicht heiraten wird. Und zwar warum? Weil er ein dezidierter Atheist war und das auch bis zum Ende seines Lebens geblieben ist. Und so hatte ich durch meine Mutter zunächst mal einen sehr, sehr positiven Zugang zum christlichen Glauben. Wir sind in die Süddeutsche Vereinigung gegangen, also eine der Gemeinschaften des Pietismus. Und ich habe da so meine ersten wichtigen Prägungen erhalten. Warum nenne ich meine Mutter Mutter Courage? Weil sie wirklich als alleinstehende Frau mit voller Berufstätigkeit immer wieder einen Weg gefunden hat und sich durchgesetzt hat. Vielleicht eine kleine Anekdote, das war sehr viel später, als meine Mutter schon in den 90er Jahren war und ich Anfang 60. Da sind wir mit ihr in Heilbronn mal in ein Altersheim gegangen. Das wurde da an dem Tag so geöffnet für Interessenten und sie war auch ganz dabei und hat sich alles zeigen lassen. Aber als wir auf der Straße standen, schaute sie mich an und sagte, was, Rolf, willst du schon ins Altersheim? Das war natürlich der Hammer, weil sie nicht daran dachte, dass sie in ihrem jugendlichen Alter von 90 ins Altersheim gehen könnte, sondern dass ich dann eher der bin, der ins Altersheim verschickt wird. Aber ich habe tatsächlich meiner Mutter sehr viel zu verdanken.
Du hast gesagt, deine Mutter hat dich sehr geprägt von Beginn an im Glauben. Gab es da darüber hinaus so einen ganz bestimmten Punkt, wo du auch gesagt hast, jetzt fange ich wirklich an mit Jesus, ich lebe dieses Leben in der Nachfolge Jesu? Gab es so etwas wie eine Bekehrung in deinem Leben?
Ja, also bei mir kann ich das sehr präzise sogar so sagen. Diese süddeutsche Gemeinschaft, in der wir waren, war auch ganz stark in der Verkündigung ausgerichtet auf Bekehrung und Heiligung. Und es gab in dieser Gemeinschaft den Verwaltungsdirektor des Krankenhauses, der als Laie gepredigt hat. Und da hat er die Bibel systematisch ausgelegt. Systematisch in dem Sinne, dass zunächst einmal die wichtigsten biblischen Themen entfaltet wurden, aber eben in einer systematischen Reihenfolge. Und ich bin dann durch das so angesprochen worden, dass ich mir fest vorgenommen habe, ich will mich bekehren und dann auch ganz konsequent in der Nachfolge leben. Und bei diesem, ich sage jetzt mal Experiment, habe ich festgestellt, dass ich nie diesen Ansprüchen entsprechen kann, dass ich von Natur und Wesen wie alle Menschen ein Sünder bin und auch meine größten Anstrengungen nicht helfen. Und das hat mich dann an einem Karfreitag 1962 so tief erschüttert, diese Erfahrung, dass ich dann unter Tränen betete und eine Hinwendung zu Jesus vollzogen habe. Und das war verbunden mit einer unglaublichen Freude in dem Wissen um die freie Vergebung und die Gnade Gottes. Also so ein Stück weit war meine Bekehrung auch eine lutherische Urerfahrung.
Okay, also diese Freude spürt man dir heute noch ab. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich dir begegne. Rolf, du hast Theologie studiert in Tübingen und Heidelberg, aber dein Weg danach, der war nicht gerade normal, ganz im Gegenteil. Ich habe es mir aufgeschrieben, ich kann das nicht auswendig mir merken,
was du, alles,
was du für Ämter schon inne hattest. 3 Jahre lang Generalsekretär der SMD, 14 Jahre Rektor Albrecht-Bengelhaus, 20 Jahre lang Vorsitzender des Arbeitskreises für evangelikale Theologie, 6 Jahre Vorsitzender der Deutschen Evangelischen Allianz, danach noch 17 Jahre im Hauptvorstand, 12 Jahre lang sogar Vorsitzender der Theologischen Kommission der weltweiten Evangelischen Allianz und 6 Jahre Honorarprofessor für systematische Theologie und Apologetik an der FTH Gießen. Wow, da kann ich nur noch staunen. Frage, Rolf, wie schafft man das alles? Was hat dich angetrieben, immer wieder neue Verantwortung zu übernehmen?
Die tiefe Überzeugung, dass ich der Jesus in seiner Gemeinde dienen will und dass es da sehr viele wichtige Felder gibt. Und ich habe dann immer wieder auch neue Herausforderungen angenommen. Was hat mich da angetrieben? Die Überzeugung, dass Jesus der ist, der uns durchs Leben führt und den wir auch weitergeben sollen durch Wort und Tat. Das war sozusagen die Grundmotivation. Und dann habe ich diese verschiedenen Ämter wahrgenommen, dass, wenn du das so vorliest, bin ich selber erschlagen. Also das ist, aber es ist so meine Lebensführung. Ich habe das durchgehalten und konnte das machen. Zuerst und vor allem durch die Unterstützung meiner Frau, die mich in all diesen verschiedenen beruflichen Phasen sehr nicht nur begleitet, sondern auch sehr aktiv unterstützt hat. Und dadurch hatte ich auch dann den Rücken frei. Wir haben eine Familie mit 3 Kindern und da war dann auch schon einiges los. Aber ich konnte immer auf die Unterstützung meiner Frau rechnen. Sie hat mit Leidenschaft das getan. Mit 7 Jahren, sie ist eine Pfarrerstochter, wollte sie schon einen Pfarrer heiraten. Das ist dann nicht ganz gelungen, weil ich ein etwas komischer, aus der Spur geratener Pfarrer bin. Aber immerhin, das war dann eine starke Voraussetzung. Ja, und dann hatte ich bedeutende, mich prägende Vorbilder. Da war einmal der Rolf Schäffbuch, bei dem ich in Schorndorf Vikar war und der mich sehr durch seine Tatkraft und seinen politischen Weitblick begeistert hat. Dann war der Horst Markwart als Chef von IDEA und dem Evangeliumsrundfunk. Mit ihm hatte ich noch Kontakt bis in die letzten Wochen seines Lebens. Und er war ein ungeheuer kreativer Mann, der neue Dinge in den Medien entwickelt hat. Dann die Begegnung mit Gerhard Mayer, meinem Vorgänger im Bengelhaus, der mit seiner biblischen Theologie mich inhaltlich sehr stark geprägt hat. Dann Peter Beierhaus, der als Missionswissenschaftler und Ökumeniker die evangelikale Bewegung auf die Krise in der Weltmission hingewiesen hat. Und mit ihm war ich auch bis zum letzten Lebensjahr verbunden. Und jetzt habe ich noch das große Vergnügen, Ulrich Barzani zu kennen und als Vorsitzender des Netzwerkes zu erleben und sehe da auch nochmal so eine dynamische Persönlichkeit und so ein kleines bisschen, auch wenn ich mich mit all diesen Leuten nicht auf eine Ebene stellen will, aber das hat mich doch dann ein bisschen mitgezogen und mitgerissen und auch begeistert.
Auf diese letzte Station mit dem Netzwerk kommen wir gleich nochmal. Aber du hast davor jetzt auch schon ein paar Dinge berichtet, was du erlebt hast, was da als Aufbruch der Evangelikalen im letzten Jahrhundert passiert ist. Da warst du nicht nur Zeuge, du hast das aktiv mitgestaltet. Da sind ja viele Strukturen entstanden in der Publizistik, Ausbildungsstätten. Einfach auch evangelikale Werke sind entstanden. Was denkst du, was war das Erfolgsgeheimnis dieser evangelikalen Bewegung? Wie ist es möglich gewesen, dass da so ein evangelikaler Aufbruch passiert ist im letzten Jahrhundert?
Der freikirchliche Theologe Fritz Laubach hat ja dieses Buch geschrieben, Aufbruch der Evangelikalen, und schildert da schon etwas die ganze Szenerie. Was hat dazu geführt? Zunächst war vor allem von den landeskirchlich geprägten Evangelikalen das Bemühen, doch möglichst eng noch in der Landeskirche Dinge zu realisieren, und zwar in den verschiedensten Bereichen. Aber dann hat man gemerkt, das ist mit kirchlicher Unterstützung und unter kirchlichem Vorzeichen nicht realisierbar, den Pluralismus und den Liberalismus, für den die Volkskirchen nun auch mal stehen, nicht nur, aber auch, den zu überwinden. Und da ist der Leidensdruck auch sehr groß geworden. Und dann hat man gesagt, man muss in diesen Strukturen der Kirche eine Alternative haben durch eigenständige, freie Werke aus dem evangelikalen Bereich. Und so wurde dann in den 70er Jahren, das waren ja noch am Anfang meine Studentenzeit, da wurde die Arbeitsgemeinschaft für evangelikale Mission gegründet. Es wurde IDEA, der Informationsdienst der Evangelischen Allianz, gegründet. Es wurden im Bereich der Evangelisation die Pro-Christ-Evangelisationen als Pendant, das hat ja immer auch ein Pendant zum Deutschen Evangelischen Kirchentag, die Gemeindetage unter dem Wort. Und so könnte man jetzt noch sehr viel aufführen, wo die Evangelikalen auch im Ausbildungsbereich mit Seminaren und Studienhäusern und freien Fakultäten sich entwickelt haben. Mal aus meinem eigenen Bereich, ein Tübinger Theologieprofessor, der zu meiner Studienzeit, nämlich Martin Brecht, der Ephorus des Stifts war, mit dem haben wir mal so eine gemeinsame Lehrveranstaltung gehalten, und dann sagte der Brecht, ja, das hättet ihr doch alles auch ohne Bengelhaus im Rahmen der Universität machen können und so weiter. Und da habe ich ihm gesagt, das, was sich entwickelt hat in einer solchen Ausbildungsstätte, die unabhängig ist, wie dem Bengelhaus, das wäre im Kontext einer etablierten kirchlichen Organisation so nicht realisierbar gewesen. Oder ein anderer Bereich, ich erinnere mich noch, wie wir mit Horst Marquardt in seinem Büro zusammensaßen, da kam der Chefredakteur vom Evangelischen Pressedienst und sagte, kommt, wir geben euch in Frankfurt, wo ihre Zentrale ist, wir geben euch da ein Büro, und dann könnt ihr immer wieder eine Seite da auch gestalten in Eigenverantwortung, aber das läuft unter einem Firmennamen. Wenn man das bedenkt, wenn wir uns darauf eingelassen hätten, dann hätte es diese Publizistik mit ihrer Erfolgsgeschichte, wie sie bei IDEA fraglos da ist, niemals gegeben. Und das könnte man jetzt durchkonjugieren auf all diese von mir genannten Beispiele. Mhm. Vielleicht noch ein Aspekt. Es wäre, oder es war immer wieder ganz schwierig, den Kurs zu halten und vor allem den kirchlichen Gegenwind, dem kirchlichen Gegenwind zu trotzen. Ich erinnere mich in meiner Studienzeit am Evangelischen Stift, da gab es noch kein Bengelhaus, wie ich mal in den Stiftsgarten ging im Sommersemester, und da kam mir ein Kommilitone entgegen und sagte statt irgendeiner Begrüßung nur "Du Feind". Das war alles. Und ich habe, also als ich beim Saarländischen Rundfunk war, hat der Programmdirektor zu mir gesagt, ich schicke Sie in ein linkes Wespennest. Und so war ich da auch immer wieder zeitlebens eigentlich Prellbock gewesen.
Hm. Okay, das erklärt vielleicht schon was. Ich habe kürzlich was von dir gelesen, und da kam öfters dieser Begriff Bekenntniskampf. Ja? Also das klingt heute fast seltsam, so ein Wort, ja, weil man hört eher ganz andere Vokabeln, man hört, wir sollen doch einander lieben und annehmen und uns einander den Glauben glauben und uns um Einheit bemühen, einander zuhören. Und du sprichst von Bekenntniskampf. Ja? Warum so ein kämpferischer Begriff? Woher kommt es und warum ist es notwendig aus deiner Sicht?
Also ich kann nur natürlich unterstreichen, wir sollen uns lieben, wir sollen uns auch das Beste unterstellen zunächst mal und kooperativ sein, das ist gar keine Frage, nur nicht auf Kosten der Wahrheit. Und das war für mich immer ein ganz zentraler Punkt, dass wir einen biblischen Kurs halten und der Begriff Bekenntniskampf hat so seine Vorgeschichte. Der bayerische Landesbischof Hermann Dietz-Felbinger hat mal vor der EKD-Synode gesagt, der Kampf der bekennenden Kirche im Dritten Reich war ein harmloses Vorhutsgefecht verglichen mit der Auseinandersetzung um Bekenntnis, um Wahrheitsfragen, wie wir das heute haben. Und von da aus hat man dann den Begriff Bekenntniskampf immer wieder übernommen, um damit zu zeigen, es ist eine substanzielle Frage für den Weg der Gemeinde Jesu Christi. Sonst, wenn mal die Wahrheit erodiert und keine Zukunft mehr hat, dann können wir auch alles andere vergessen. Alle anderen Unternehmen in der Mission, in der Publizistik, in der Evangelisation und so weiter. Das, was als eine wichtige tragende Säule entscheidend ist, ist die Wahrheitsfrage. Was ich nie sein wollte, war so ein Bekenntniskämpfer, verbissen und nur in eine Richtung schauen. Nein, mit großem Interesse habe ich vieles wahrgenommen und in der Welt auch mitgestaltet, aber nicht um den Preis der Wahrheit.
Also mir zeigt es ja, der ich etwas später aufgewachsen bin und all diese Organisationen dann genießen durfte, die deine Generation aufgebaut hat, ja, all diese evangelikalen Verlage und Werke und Vereinigungen, das ist nicht ohne Auseinandersetzung abgelaufen, dass das überhaupt entstehen konnte. Danke für diese Einblicke. Jetzt bist du 2016, da warst du immer noch im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz, eingetreten in dieses Netzwerk Bibel und Bekenntnis, beziehungsweise du warst von Anfang an da mit dabei. Woher kam das? Warum hast du gedacht, ja, das ist eine Sache, da will ich mitmachen? Warum jetzt nochmal ein neues Netzwerk? Was hat dich da bewegt?
Also zunächst mal die brüderliche Einladung von Ulrich Parzani. Der wollte, dass ich da mitmache und dann habe ich das auch getan. Aber natürlich nicht nur jetzt so aus formalem Gehorsam, sondern wirklich aus Überzeugung. Es ist wichtig, und das habe ich von Anfang an im Netzwerk gesagt, dass wir die Fehler der Bekenntnisbewegung in den 60er und 70er Jahren auf keinen Fall wiederholen dürfen. Da hat man sich dann zunehmend auch unter den bekennenden Gruppen zerstritten und das führte letztendlich zu nichts beziehungsweise zur Selbstauflösung dieser Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium, auch wenn sie als kleine Organisation jetzt heute noch besteht. Aber wir brauchen auch eine Plattform, wo diese Lehrfragen nachdrücklich behandelt werden. Und dieser Nachdruck auf der Wahrheitsfrage heißt nicht, dass das andere irgendwie in den Schatten gestellt wird oder unwichtig ist, sondern es zeigt nur, dass hier ein wichtiger Punkt berührt ist. Was ich jetzt und schon 2016 immer wieder im Netzwerk gesagt habe, ist, wir müssen sehen, dass wir die traditionell pietistisch-evangelikalen Gruppen und Bereiche wirklich erreichen, dass wir mit denen brüderlich zusammenstehen und dort, wo sie in Gefahr sind, sich beeinflussen zu lassen von dem Liberalismus und dem Pluralismus, wie wir ihn in den nicht nur Landeskirchen, sondern auch zunehmend in den Freikirchen haben, das muss, wo das der Fall ist und wo wir das feststellen, da müssen wir in einer liebevollen, aber klaren Weise brüderlich korrigierend eingreifen. Und das ist mein Anliegen mit dem Netzwerk.
Jetzt hast du es schon angesprochen und da möchte ich auch gerne noch mal nachfragen, weil ich habe den Eindruck, Das wird oft so behauptet, diese Bekenntnisleute, das sind die, die unbedingt Recht haben müssen. Und du wirst sehen, die haben sich früher schon immer zerstritten und dann zerspaltet sich das immer mehr und wird immer kleinteiliger. Du hast gesagt, genau das darf nicht nochmal passieren. Was wäre da dein Rezept dafür, dass man für die Wahrheit stehen kann, ohne sich an irgendwelchen randständigen Fragen zu zerteilen, zu zerspalten, zu zerstreiten? Was wäre da wichtig aus deiner Sicht?
Also zunächst mal, dass wir mit all denen, die unsere Schwestern und Brüder im Glauben sind, wirklich in einer engen Verbindung stehen und auch das Gespräch pflegen und auch mitwirken in deren Reihen. Ich weiß von Ulrich Parzani, dass er beim Christusbund mitgemacht hat. Ich war letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres in Bayern mit dabei. Also es ist schön, wenn wir da eingeladen werden und eine offene Tür haben. Und es darf eben nicht wegen sekundärer Fragen zur Trennung kommen. Die Evangelische Allianz ist in vielen Fragen nicht einer Meinung, etwa zwischen Tauffrage zwischen Lutheranern und Baptisten oder auch sonst zwischen dem klassischen Pietismus und der landeskirchlichen Pfarrerschaft, soweit sie evangelikal ist und so weiter. Da gibt es natürlich viele Berührungs-, aber auch Konfliktpunkte und die müssen wir sehen, aber dann ein gutes Gespür dafür haben, was ist essentiell und was nicht. Ein hervorragendes Dokument ist, schon aus dem letzten Jahrhundert, die Glaubensbasis der Evangelischen Allianz, wo alle zentralen biblischen Themen aufgeführt sind. Wenn wir darin mit ehrlichem Herzen zustimmen können, dann bin ich der Meinung, ist das eine tragfähige Plattform.
Das heißt, es geht dir um die Bewahrung dieser zentralen Kernwahrheiten, geht nicht um irgendwelche Streitereien in Randfragen, sondern es geht um das, was unseren Glauben im Kern ausmacht, das zu bewahren, daran festzuhalten, das auch im Zweifelsfall zu verteidigen gegen Widerspruch. Muss man das auch, findest du?
Das muss man auf jeden Fall. Diese Auseinandersetzung muss geführt werden. Wobei vielleicht, das habe ich bei der ersten Bekenntnisbewegung so erlebt und mahne es immer wieder auch im Netzwerk an. Wir müssen darauf achten, dass wir, wenn wir als Gruppe auftreten, da sind wir ja gerade viel im Widerspruch und in der Kontroverse, dass das nicht unser Image insgesamt und ausschließlich bestimmt. Und da bin ich froh, wir haben an der Spitze einen Evangelisten, der auch noch viel evangelisiert. Wir haben Pfarrer unter uns in der Fortsetzungsgruppe wie den Dirk Scheuermann oder den Christian Schwark, die in ihrer Gemeinde eine erweckliche Arbeit mit der Jugend haben und auch im Gemeindeaufbau. Und das sollte nicht als Image jetzt an uns hängen bleiben, dass wir sozusagen diejenigen sind, die stets verneinen und nichts anderes haben als den Widerspruch. Daran ist die alte Bekenntnisbewegung zumindest auch gescheitert. Und jetzt ist es so, dass wir dieses erweckliche Erbe, das Positive, auch immer wieder deutlich herausstellen müssen. Vielleicht auch mal noch mehr das, was gelingt, positiv loben, wenn man so will, und unterstützen, sodass dieses reine Negativ-Image nicht an uns hängen bleibt.
Also beides widersprechen, aber vor allem auch fröhlich über dieses erweckliche Erbe sprechen. Das gefällt mir sehr gut. Das erlebe ich dort auch beim Netzwerk Bibel und Bekenntnis und das freut mich sehr. Rolf, darf man das sagen? Du wirst dieses Jahr 75 Jahre alt. Das heißt, du bist immer noch hochaktiv.
Was ja, im Vergleich zu meiner Mutter bin ich noch ein Jugendlicher.
Ja, genau, das stimmt. Ich gehe davon aus, das wird noch viele Jahre lang so sein. Und trotzdem die Frage, du hast viel erlebt, das haben wir jetzt auch mitbekommen, du hast viel gesehen, du hast vieles eingebracht. Was wäre dir nach all dieser Zeit so das Wichtigste? Und was würdest du gerne auch der nächsten Generation weitergeben? Was würdest du sagen, achtet vor allem darauf?
Also wenn ich mal meine Berufs- und Lebensgeschichte so anschaue, dann ist der klare Schwerpunkt die Arbeit mit Studenten an Universitäten. Das war bei der SMD so. Das ist dann in den Studienhäusern. Ich habe das Studienhaus, das Philipp-Jakob-Spener-Haus in Mainz mitgegründet. Ich habe das Bodelschwing-Studienhaus mitgegründet. Also das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und der Hintergrund ist, was heute vom Katheder gelehrt wird, wird morgen von der Kanzel verkündigt. Mhm. Das ist die starke Prägung der theologischen Ausbildung. Und an dieser Stelle wollte ich auch ganz bewusst ansetzen. Mhm. Und von daher war meine Zeit als Rektor am Bengelhaus wirklich die erfüllteste Zeit meines Berufslebens, weil ich da verschiedene Dinge miteinander verbinden konnte, aber vor allem eben junge Leute ermutigen, der Bibel zu vertrauen und aus der Kirchengeschichte zu lernen und das Positive eines Universitätsstudiums etwa aufzunehmen. Heute ist es so, und da bin ich ganz begeistert, mit den Hochschulen in Basel und in Gießen, dass da eine große Zahl junger Theologinnen und Theologen heranwächst. Und wofür wir beten und worum wir ringen, ist, dass sie dann auch mit Freude und Überzeugung in den praktischen Dienst gehen und Gemeindeaufbau betreiben. Und wenn das geschieht, dann sind wir schon ein großes Stück weiter.
Okay, also ich nehme diesen Impuls mit. Achtet auf das, was an den Ausbildungsstätten passiert, weil Absolut. Das prägt die Zukunft unserer ganzen Bewegung, dieser christlich-evangelikal geprägten Bewegung. Da sollte man auch rein investieren, weil da werden die Weichen für die Zukunft gestellt. Vielen Dank, Rolf. Das war hochspannend, hochinteressant, tolle Einblicke in ein Leben voller Einsatz für diese evangelikale Bewegung, die meine Heimat geworden ist, in der ich mich immer sehr wohl gefühlt habe und von der ich mir wünsche, dass sie fruchtbar weiter wächst. Herzlichen Dank für deinen Dienst und für alles, was wir jetzt heute hören durften.
Ja, ich danke dir, Markus, für deine Fragen. Die haben mich auch stimuliert.